Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Die NATO hat auf ihrem Gipfel in Den Haag Ende Juni 2025 ein umfangreiches Aufrüstungsprogramm beschlossen. Das ist insbesondere für die Europäer ein Kurswechsel. Die Beschlüsse der NATO, aber auch die Pläne von EU und Bundesregierung implizieren ein starkes Wachstum der Verteidigungsausgaben. Dadurch werden die Ausgaben für Rüstungsgüter voraussichtlich überproportional wachsen, da diese über einen langen Zeitraum vernachlässigt wurden. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Thorsten Wenzel, Leiter der Gruppe Aktien Services und International, und Robert Czerwinski, Analyst in dieser Gruppe. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, herzlich willkommen im Studio, beiden.
Danke, Olli.
Danke, Olli.
Ja, mal die erste Frage an dich, Thorsten. Sicherheits- und Verteidigungspolitik war ja lange Zeit ein Thema, für das sich eigentlich nur Experten interessiert haben, also die keiner kannte. Ne? Heute sind das Thema und die Experten prominent in den Nachrichten und in den Talkshows vertreten. Rüstungsaktien, die lange Zeit von Investoren strikt gemieden wurden, haben eine hervorragende Performance hingelegt. Was ist denn da der Hintergrund? Das ist doch nicht nur der Ukraine-Krieg, oder?
Gut, der spielt natürlich schon eine wesentliche Rolle, aber ich denke, es lohnt sich hier bei dem Thema ein bisschen auszuholen und zu betrachten, woher wir eigentlich kommen. Ja, mit Ende des Kalten Krieges ist im Westen ja bekanntlich großer Optimismus ausgebrochen. Exemplarisch dafür steht, denke ich, ein Buch des amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama mit dem schönen Titel »Das Ende der Geschichte«. Die Erwartung, die damit verbunden war, war, dass also Demokratie, Marktwirtschaft, Wohlstand, dass sich das unaufhaltsam über die Welt ausbreiten würde. Und weil, so die damalige Annahme, wirtschaftlich eng miteinander verflochtene Demokratien kein Interesse an kriegerischen Auseinandersetzungen haben, sollte damit auch der ewige Frieden einhergehen. So war, zugegeben etwas überspitzt formuliert, die Hoffnung. Wir wissen jetzt heute, dass es anders gekommen ist. Der größte Optimismus, der ist schon mit den Balkankriegen und dann natürlich 9/11 verflogen. Aber gerade in Europa spielte Sicherheits- und Verteidigungspolitik jahrzehntelang im politischen und öffentlichen Diskurs, wie du gesagt hast, keine Rolle. Mhm. Die Bundeswehr wurde stark geschrumpft, außerdem auf Auslandseinsätze ausgerichtet, statt auf klassische Landesverteidigung. Sicherheitspolitik hat man in gewisser Weise als kaum noch erforderlich angesehen, beziehungsweise an die USA outgesourced. Und so konnte man dann die sogenannte Friedensdividende konsumieren. Die Friedensdividende, also Ersparnisse, die sich daraus ergeben, dass man halt weniger Geld für Verteidigung ausgibt, wird für die letzten drei Dekaden allein für Deutschland mit 400 bis 600 Milliarden Euro beziffert. So, und das Ergebnis, das ist dann aber auch, dass ein hochrangiger Bundeswehrgeneral 2022 davon gesprochen hat, dass die Bundeswehr blank dastehe. So, inzwischen ist das Ende der Geschichte auch für die Europäer nur noch eine Illusion. Das sicherheitspolitische Umfeld hat sich spätestens dann 2022 durch den Angriff Russlands auf die Ukraine sowie außerdem durch die Kriege und Konflikte im Nahen Osten ziemlich dramatisch verändert. Das ist aber immer noch nicht alles. Seit der Wahl von Donald Trump zum 47. US-Präsidenten kommt außerdem hinzu, dass die USA nachdrücklicher als in der Vergangenheit die Absicht bekundet haben, den Europäern weitgehend die Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu übertragen. Die USA sehen schon lange, also nicht erst seit Trump, China als ihren eigentlichen geopolitischen Konkurrenten und beabsichtigen vor diesem Hintergrund ihre militärischen Fähigkeiten stärker Richtung Asien auszurichten. Nun ist das Verhalten der Trump-Administration etwas erratisch, aber ich denke schon, dass es plausibel ist, davon auszugehen, dass die USA sich zumindest schrittweise und teilweise aus Europa zurückziehen werden. Und das Zusammenspiel dieser zahlreichen Faktoren hat dann dazu geführt, dass die Europäer sich heute gezwungen sehen, der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eben wesentlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken und damit verbunden die Ausgaben für Verteidigung im Allgemeinen und dann Rüstungsgüter im Besonderen drastisch zu steigern, um sowas wie strategische Autonomie zu erreichen, also das heißt unabhängiger von den USA zu werden.
Ich hatte es ja schon in der Einleitung kurz angerissen. Ende Juni hat ja in Den Haag ein viel beachteter NATO-Gipfel stattgefunden. Viel beachtet nicht nur wegen des mit Spannung erwarteten Auftritts von Donald Trump. Welche Signale sind denn von diesem Gipfel ausgegangen?
Ja, die NATO hat Ende Juni 2025 ein umfangreiches Aufrüstungsprogramm beschlossen. Die Verteidigungsminister hatten sich im Vorfeld des Gipfels schon mal getroffen und auf eine Reihe von neuen Fähigkeitszielen geeinigt, die darauf abzielen, die Einsatzbereitschaft des Bündnisses in den kommenden Jahren zu gewährleisten. Wie diese Ziele jetzt im Einzelnen aussehen, das weiß man nicht, das ist geheim, aber Bundesverteidigungsminister Pistorius hat zum Beispiel gesagt, dass für die Umsetzung unter anderem bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten benötigt werden und die müssen natürlich auch ausgerüstet werden. Mhm. So, der wichtigste Beschluss ist die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, ihre Verteidigungsbudgets auf insgesamt 5% des BIP anzuheben. Davon sollen allerdings 3,5% für klassische Verteidigungsmaßnahmen verwendet werden und weitere 1,5% unter anderem für sogenannte sicherheitsrelevante Infrastruktur. Also das können zum Beispiel Brücken sein, die nicht zusammenbrechen, wenn Panzer drüber fahren. Relevant für die Rüstungsunternehmen sind also die 3,5%. Und diese Zielvorgabe soll dann auch nicht schlagartig, klar, sondern schrittweise bis zum Jahr 2035 erreicht werden. Konkrete Vorgaben für einen früheren Zeitpunkt, wie zum Beispiel 2030, gibt es also von der Abschlusserklärung des Gipfels nicht. Und man muss sagen, die Verpflichtung war auch nicht völlig unumstritten. Spanien bestand darauf, die vereinbarten Fähigkeitsziele auch mit geringeren Verteidigungsausgaben erreichen zu können. Und hier würde ich als Ökonom fairerweise anmerken wollen, dass das ökonomisch auch nicht wirklich überzeugend ist, dass man ein Mindestausgabeniveau festschreibt, denn ein solches Ziel würde man ja tatsächlich auch erreichen können, indem man die Preise für Ausrüstung anhebt. Und das ist sicher nicht Sinn der Sache. Das aber nur als Randbemerkung. Mhm.
Ja, okay, also Verteidigungsausgaben von 3,5 beziehungsweise 5% des Bruttoinlandsprodukts, das ist ja eine gewaltige Steigerung gegenüber den Niveaus der Vergangenheit. Ist ja noch nicht lange her, dass Deutschland dafür kritisiert wurde, mit Verteidigungsausgaben von unter 1,5% des BIP das alte NATO-Ziel von 2% klar zu verfehlen. Also wie soll denn das überhaupt finanziert werden?
Ja, das ist eine gute Frage und hier lohnt es sich also ein paar Zahlen mal anzuschauen. Es ist tatsächlich so, im Jahr 2021 lagen die Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik noch bei 47 Milliarden Euro. Das waren seinerzeit 1,3% des BIP. Im laufenden Jahr sollen die Verteidigungsausgaben dann bei 95 Milliarden Euro liegen und 2029 sollen es dann 162 Milliarden Euro sein, was dann die angepeilten 3,5% des BIP sind. Das ist natürlich ein spektakulärer Anstieg, der finanziert sein will. Und in Deutschland ist es so, dass sich die neue Bundesregierung den finanziellen Spielraum für die Aufrüstung mit einer Neuregelung der Schuldenbremse im Grundgesetz geschaffen hat. Diese Neuregelung sieht vor, dass Verteidigungsausgaben oberhalb von 1% des BIP künftig von der Schuldenbremse ausgenommen sind und kreditfinanziert werden können. Das bedeutet dann, dass die ersten rund 43 Milliarden Euro weiterhin aus dem regulären Haushalt zu decken sind und der Rest, alles was darüber hinausgeht, kann über Kredite finanziert werden. Und für 2029 impliziert das dann auch, dass 121 Milliarden Euro an Verteidigungsausgaben quasi von der Ausnahme der Schuldenbremse ausgenommen sind. So, auch gibt ja auch auf EU-Ebene bekanntlich Regeln für Fiskalpolitik, die zumindest auf dem Papier einigermaßen streng sind, die aber auch für Verteidigungsausgaben aufgeweicht werden sollen. Die EU möchte ihren Mitgliedstaaten ebenfalls eine höhere Verschuldung gestatten, und zwar, wenn die zusätzlichen Ausgaben in die Verteidigung fließen. Insgesamt ist das Ziel der EU von 2025 bis 2030, 800 Milliarden Euro für Verteidigung zu mobilisieren. Und davon sollen 650 Milliarden Euro aus erhöhten nationalen Verteidigungsausgaben bereitgestellt werden, die dann eben durch diese neuen Defizitregeln ermöglicht werden. Und weitere 150 Milliarden Euro sollen über EU-Anleihen finanziert werden. Die sollen als zinsgünstige Kredite dann an Mitgliedstaaten für Verteidigungsprojekte vergeben werden, die sich zum Beispiel auf gemeinsame Beschaffung konzentrieren. So, im Ergebnis, auf deine Frage hin, kann man sagen, dass die höheren Verteidigungsausgaben nach gegenwärtigem Stand der Dinge mit einer höheren Neuverschuldung finanziert werden sollen. Man wird natürlich hier abwarten müssen, ob und in welchem Grade das einerseits im politischen Prozess tatsächlich durchsetzbar ist und dann zweitens sicherlich auch, wie die Kapitalmärkte die zusätzlichen Staatsanleihen aufnehmen.
Ja. Kommen wir mal zu dir, Robert. Ihr habt ja auch eine Studie geschrieben zu dem ganzen Komplex. Ist ja klar, von den drastisch steigenden Verteidigungsausgaben in Europa profitiert ja vor allem die Rüstungsindustrie. Zulieferer und in Unternehmen in verwandten Sektoren aber auch. Ne? Was bedeutet das?
Ja, also klar ist auf jeden Fall, dass die etablierten Rüstungskonzerne in Europa mehr Aufträge bekommen. Und wer sind es? Mal eine kleine Übersicht von meiner Seite. Gemessen am Umsatz zunächst einmal die BAE Systems aus Großbritannien, dann die Leonardo aus Italien, Thales aus Frankreich und natürlich auch die Rheinmetall. Einige wichtige Waffensysteme wie das Kampfflugzeug F-35 oder auch die Patriot-Raketen kommen aus den USA. Das bedeutet natürlich, dass auch amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Raytheon von der Aufrüstung in Europa profitieren sollten. Mehr zu tun bekommen dadurch auch Zulieferer, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrttechnikindustrie. Die erhöhte Nachfrage führt zum Boom bei den Zulieferern, klar, weil auch die Lieferketten ausgebaut werden müssen. Aber auch andere Branchen, wie metallverarbeitende Industrie, wird natürlich die höhere Nachfrage zu spüren bekommen. Wichtig ist natürlich, Forschung und Entwicklung muss vorangetrieben werden. Wir brauchen innovative Lösungen und das führt natürlich dazu, mehr Forschung und Entwicklung im Rüstungsbereich hat natürlich den Vorteil, dass es eben auch wahrscheinlich positive Auswirkungen gibt, eben auf die zivile Wirtschaft, weil man bestimmte Technologien einfach übernehmen kann. Auch Startups, also junge Wachstumsunternehmen, erhalten mehr Fördergelder und Unterstützung von Investoren. Also insgesamt kann man sagen, es profitieren sehr viele.
Mhm. Ich habe gelesen, die EU hat zur Schaffung einer wettbewerbsfähigeren und unabhängigen europäischen Verteidigungsindustrie ein sogenanntes Weißbuch vorgelegt. Was hat es denn damit auf sich? Worum geht es da drin?
Genau, mal eine kleine Erläuterung dazu. Also viele Jahrzehnte hat Europa eben klar sich einfach auf die USA verlassen und jedes Land hatte eben klar eigene Rüstungshersteller, die haben Produkte entwickelt und dann wurden die in kleinen Stückzahlen produziert. In dem Weißbuch steht natürlich, das möchte man ändern. Die EU-Mitgliedstaaten, die sollen einfach ermutigt werden, dass die Verteidigungsgüter gemeinsam beschafft werden und auch entwickelt werden. Einfach, das hat mehrere Vorteile. Einmal die Intensivierung der Zusammenarbeit, aber natürlich auch eine Verringerung der Kosten. Vielleicht einige Beispiele für Entwicklungsprojekte. Man liest davon noch häufig in meiner Zeitung. Einmal ist das Luftkampfsystem der 6. Generation. Da geht es einfach um einen neuen Kampfjet. Und bei dem Projekt arbeiten wir wieder, sagen wir mal, etablierte Konzerne zusammen, zum Beispiel aus Frankreich, Dassault, Airbus, aber auch die spanische Indra Sistemas. Das Triebwerk soll von Safran, also aus Frankreich, und von MTU aus Deutschland entwickelt werden. Und dann guckt man natürlich vielleicht in einen anderen Bereich, Landverteidigung, also Panzer der nächsten Generation, ist auch ein Gemeinschaftsprojekt von KNDS, Deutschland und Frankreich, und von Rheinmetall. Da guckt man so ein bisschen in die Zukunft. Wenn wir schauen, wie ist der aktuelle Stand, sieht man natürlich und kennt die Projekte. Das ist einmal der Eurofighter, ein sehr etabliertes Produkt, entwickelt von Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien. Und auch hier wieder die, sagen wir mal, üblichen Verdächtigen. Da ist Airbus dabei, da ist BAE Systems dabei und auch die Leonardo. Auch ein sehr erfolgreiches Projekt ist der europäische Flugkörper- und Raketenkonzern MBDA. Auch an diesem Unternehmen sind Airbus, BAE Systems und die italienische Leonardo beteiligt. Ein wichtiges Ziel in der EU ist die stärkere Unabhängigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie. So sollen bis 2030 mindestens 50% des Beschaffungsbudgets an europäische Unternehmen fließen. In den vergangenen Jahren lag der Anteil nur bei 35%. Bis 2035 soll der Anteil auf 60% steigen und das sollte sich zusätzlich positiv auf die Auftragslage von den bekannten Unternehmen auswirken.
Mhm. Robert, kommen wir schon zu meiner letzten Frage für heute. Wie seht ihr denn die weitere Branchenentwicklung in Europa? Also gibt es da einen Konsolidierungsbedarf auch?
Genau. Zunächst muss man einmal verstehen, dass die Produkte und Dienstleistungen in der Verteidigungsindustrie kein Markt im klassischen Sinne sind, sondern Kundenzugang und Wettbewerb sind durch Gesetze und Verordnungen reglementiert. Ist ja auch klar, soll nicht jeder Waffen kaufen können. Das ist verständlich. Die nationalen Kunden sind dann eben die Verteidigungsministerien und eben, man kennt es ja auch hier in Deutschland, die nationalen Beschaffungsorganisationen. Die Frage ist jetzt, Konsolidierung, könnte man natürlich meinen, ist ein sehr guter Ansatz, weil einfach vielleicht es effizienter ist und es eben nur noch wenige Unternehmen gibt, die eine bestimmte Waffenart anbieten. Das könnte aber dazu führen, dass halt nur noch ein Monopolist existiert. Und bei diesem Monopolisten stellt sich eben die Frage, ob er halt die Skaleneffekte, also die Vorteile in der Produktion halt wirklich weitergibt oder ob man nicht einfach sagt, die sind von mir abhängig. Mhm. Ich kann jedem beliebigen Preis nehmen. Das heißt, der Marktpreis sinkt nicht und in dem Falle wäre eine Konsolidierung einfach von Nachteil. Mhm. Daher gucken wir uns die Realität an. Momentan ist es halt so, in jedem europäischen Land gibt es halt mehrere große, etablierte Rüstungsunternehmen. Einige sind sogar börsennotiert. Bei den börsennotierten Unternehmen fällt aber auf, da gibt es häufig vom Staat eine Sperrminorität, um einfach eine Übernahme zu verhindern. Beispiele sind eben zum Beispiel der Sensorspezialist Hensoldt, französische Thales oder auch bei der italienischen Leonardo. Da ist einfach der Staat engagiert. Wir gehen daher nicht von einer großen Übernahmewelle der nationalen Schwergewichte in der Rüstungsindustrie im Rahmen einer Konsolidierung des Sektors in Europa aus. Was wir vielmehr sehen, ist das, was in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich praktiziert wurde. Viele Unternehmen haben einfach auf kleinere Übernahmen gesetzt, um einfach zum Beispiel das Produktspektrum kundenorientiert zu erweitern. Genannt sei hier der Bereich Cybersicherheit. Neben Übernahmen gibt es aber auch immer mehr Gemeinschaftsunternehmen, also sprich Joint Ventures, da schließen sich Unternehmen zusammen, Kooperationen wie angesprochen, der Eurofighter und sowas. Das ist eigentlich die Zukunftsmusik, würde ich mal sagen. Das ist eine Strategie, die ist einfach positiv. Man hat einen schnellen Technologietransfer, man hat gutes Wachstum, man ist schnell im Markt und hat eben auch eine bessere Marktposition. Und ja, da gibt es einige börsennotierte Unternehmen, die diesen Kurs sehr erfolgreich eingeschlagen haben.
Das hat man in den Kursen gesehen, ja. Okay, ja, vielen Dank, ihr beiden. Das waren schon meine Fragen für heute. Sehr interessantes Thema, leider auch mit einem ernsten Hintergrund, ne, muss man dazu sagen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 29. Juli 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.